Ja, die Aufnahme läuft. Herzlich willkommen, alle, die hier sind, zu der Session Erfahrungsbericht interne Podcasts, am Beispiel NBW und SAP. Ich habe mich sehr gefreut. Ich habe drei Firmen angefragt, ob wir mal so ein bisschen drüber sprechen können, wie es denn mit Podcasting intern aussieht. Das war bei Audi, der Stefan. Dort gibt es ja den Audi-Mitarbeiter-Podcast, der, was ich ganz interessant finde, auf Podigy ist, also Public. Der Stefan ist leider im Urlaub, deswegen hat er nicht zusagen können. Vielleicht haben wir den dann die Gelegenheit, nochmal bei einer späteren Session zu greifen zu bekommen. Aber der Christoph von SAP und der Olli hatten zugesagt, mal ein bisschen über ihre Erfahrungen zu berichten. Und deswegen finde ich das total spannend, weil ja oft über diese internen Podcasts gar nicht so viel nach außen dringt. Ne? Über die anderen wird sehr viel gesprochen und geschrieben und man kann sie im Internet anschauen, aber die internen Podcasts sieht man nicht. Also deswegen finde ich das total cool, dass wir die heute mal etwas beleuchten können. Vielen Dank erstmal, Christoph und Olli, an euch beide.
Danke für Idee. Danke für die Idee und das Anschubsen, Simon.
Weil ja, ja.
Da sind wir genau im Thema, was braucht es eigentlich für einen internen Podcast? Es braucht immer irgendwie einen Anstoß. Und mein Anstoß war, dass ich eben viel Podcast gehört habe, mir dann auch Equipment zugelegt habe, weil ich gesagt habe, ich will meine Sprachqualität verbessern. Auch da hat Simon ein bisschen einen Anteil dran, weil seine Stimme und seine Sprache kommt immer super gut rüber. Über den Karl-Heinz brauchen wir gar nicht reden. Und dann habe ich gedacht, ja, das mache ich auch. Und nachdem ich das alles hatte, habe ich den Tobi, einen Kollegen bei uns in der MBW, dann so ein bisschen angestupft, weil ich wusste, dass der auch Podcasts hört. Ich habe gesagt, komm, lass uns doch mal was Internes machen. So ein interner Podcast, das macht noch keiner bei uns. Da hat er gemeint, ja, über was wollen wir denn reden? Und brauchen wir da eine Freigabe? Muss man das vorher mit irgendjemandem klären? Aber ich gesagt, ach, alles Bullshit. Einfach mal machen. Dann habe ich so ein bisschen wieder Simon über die Schulter geschaut, weil ich weiß, dass es im Rahmen von LernOS gab es so eine Initiative, interne Podcasts und wie hostet man die?
Und weil das war die Aktivität mit dem Leonid und Marcel, wo wir uns überlegt haben, wie man das auf Office 365 abbilden kann.
Ja, genau.
Ja.
Aber da habe ich das Ergebnis irgendwie nicht so wirklich gesehen am Ende. Weiß nicht, ob es das schon gibt.
Sage ich gleich was dazu, ja.
Und dann habe ich gesagt, okay, komm, das kann ich auch selber. Dann habe ich einen SharePoint aufgesetzt, habe mir da Gedanken gemacht, wie packen wir das da drauf, wie erkläre ich den Leuten, wie sie das hören können auf dem Equipment der Firma. Das war eher so alles schlecht als recht. Aber wir haben es dann trotzdem gemacht und hatten innerhalb von 0, nix, also wir hatten hauptsächlich Microsoft Stream verwendet aus dem M365-Universum. Und das hat ganz gut funktioniert, überraschenderweise, weil auch die App auf dem Smartphone gut funktioniert hat. Auch mit verschiedenen Geschwindigkeiten, offline hören und so weiter. Und genau das haben viele genutzt, beziehungsweise noch mehr haben sich einfach das MP3 runtergeladen und auf ihrem Smartphone gehört. Das war das Gros der Leute, die das gemacht haben. Im Stream haben wir dann gesehen, es waren 150 Leute, die das gehört haben. Und weil das noch viel mehr waren, die MP3s gehört haben, das haben wir an den Download-Zahlen gesehen, beziehungsweise an den Rückmeldungen, dass uns wirklich viele Zuhörer. Und da gab es auch viele Rückmeldungen in Form von, hey, super, ich höre euch total gern zu, ihr habt total angenehme Sprache, ihr seid super authentisch. Was daran liegt, dass wir nur Themen reinnehmen, mit denen wir uns auch auskennen, beziehungsweise wo wir auch Bock drauf haben. Also ich kenne mich mit Autos nicht aus, ich würde niemals einen Podcast machen, wo es über irgendwie die neuesten Autoentwicklungen oder sowas geht. Da wüsste ich nicht mal, was ich fragen soll. Aber ja, in dem Umfeld, das wir machen, da weiß ich es, da habe ich auch Bock drauf. Und dann macht es auch Spaß. Wir nehmen uns auch nicht, selber nicht so ernst. Das hat der Simon auch schon festgestellt. Wir stellen uns auch gegenseitig dumme Fragen, die sind alle erlaubt. Und das kommt bei unseren Zuhörern echt gut an. So, wo sind wir mittlerweile? Ja, bei uns hat sich der Vorstandsvorsitzende hat gewechselt und der neue Vorstandsvorsitzende kam selber direkt mit der Idee, er will einen internen Podcast machen an die Mitarbeiter. 20 Minuten, gut produziert und es soll für jeden einfach zugreifbar sein. Und da wir so eine kleine interne Abteilung haben, die Apps für die EnBW intern entwickelt, gibt es bei uns eine EnBW News App, heißt die. Und die hat jetzt mittlerweile einen Unterpunkt Podcasts. Dann waren wir
Bevor du
drin.
schon zu tief eintauchst, ich würde am Anfang gern so ein bisschen breiter erst nochmal starten, weil ja nicht alle euch kennen, euch beide, jetzt nur von der Vorstellungsrunde, dass wir ganz kurz nochmal darüber sprechen, also ihr beide nacheinander, wo ihr denn eigentlich seid. Also du hast ja gesagt, du bist bei ENBW, aber wo bist du da überhaupt und wie ist da so der Kontext? Warum macht es da Sinn, Podcasts zu machen, dass wir euch so ein bisschen in der Organisation jeweils verorten können? Und dann hatte ich überlegt, machen wir so einen roten Faden durch die Podcasts, also quasi, wie kam es dazu, was war der Zweck, wie ist der Name des Formats, dass wir da so eine kleine Struktur haben vielleicht. Und wer mag, kann jederzeit natürlich auch Fragen in den Textchat stellen rechts. Die können wir dann mit einbringen oder ihr ruft auch einfach direkt rein. Na, vielleicht fangen wir da nochmal an, Christoph, ganz kurz bei dir oder auch Olli bei dir als erstes, weil du gerade am Reden warst. Ne? So, wo hängt ihr jeweils in eurer Organisation und warum macht da Podcast Sinn?
Ja, warum das Sinn macht, kann ich glaube ich gar nicht so richtig beantworten. Ich bin in der IT. Ich stelle mich immer vor als ein IT-Erklärbär. Das heißt, alles, was mit Microsoft 365 zu tun hat, was den IT-Arbeitsplatz angeht, erkläre ich den KollegInnen und versuche sie zu moderner Kollaboration zu bewegen, zu Transparenz, zu asynchronem Arbeiten, New Work. Das sind alles solche Themen, die bei mir über den Tisch gehen und von mir an andere weitergegeben werde. Und irgendwann habe ich auch mal kapiert, dass es nicht ein Format gibt, in dem man das transportieren kann. Also ich sage jetzt mal schriftlich, Blog und jeder liest. Nee, das passiert nicht. Videos auch gut, macht aber auch nicht jeder. Und dann haben wir irgendwann gesagt, jetzt probieren wir einfach alles. Und dann kam halt Podcast dazu und das funktioniert für uns sehr, sehr gut. Christoph?
Ja, ich bin bei der SAP im Bereich Learning und Wissen und wir sind eine Abteilung, die sich vor allem auch an unser externes Ökosystem richtet, also an alle, die SAP-Wissen brauchen, also Entwickler, Berater, Partner, Unternehmen, also dieses ganze sehr diverse, sehr große Ökosystem. Und es war vor vielen Jahren mittlerweile, vor 17 Jahren schon, als ich bei SAP angefangen habe, sollte ich eigentlich was mit interaktivem Fernsehen machen, weil ich so aus der Ecke kam, mit einem Informatik- oder Medieninformatik-Hintergrund. Und damals war dann habe ich mit dem Thomas Jenewein zusammengearbeitet und der hat gleich zu mir als erstes gesagt, ach, vergiss jetzt den Fernsehkram. Podcast ist viel cooler. Und da haben wir so unsere ersten Versuche tatsächlich schon gemacht. Das war so 2007 rum, 2008. Und da haben wir wirklich versucht, auch intern, da gab es dann so ein Sales Radio, also ein Podcast, der sich so an die Sales-Organisation gerichtet hat. Und wir hatten aber auch immer schon von Anfang an externe Zielgruppen im Visier. Und dann sind wir aber nie aus technischen Hürden, aus organisatorischen Hürden, andere Schwerpunkte, sind wir damit nie so richtig ans Fliegen gekommen. Außerdem haben noch viel zu wenig Leute Podcasts gehört zu der Zeit. Und 2017 haben wir dann nochmal losgelegt und das ein bisschen stärker vorangetrieben. Und da haben wieder der Thomas und ich auch den Education Newscast gemacht, der sich eben sowohl an interne als auch an externe Zielgruppen richtet. Und damals haben wir dann auch über die OpenSAP-Plattform die Möglichkeit bekommen, selber eine Podcast-Plattform aufzubauen, die sich vor allem dann an Externe richtet. Aber Wir haben mittlerweile dann, also wir haben den Ansatz gehabt, wir sammeln auch diese ganzen freien Radikale, die es da so gibt, ein. Das waren wirklich, man hat einige von SAP-Lern gemachte Podcasts so im Podcast-Universum gefunden. Einer wurde sogar von jemandem unter seinem Schreibtisch in einem alten Rechner gehostet und nach draußen gebracht. Also es war sehr divers. Und das haben wir dann wirklich so konsolidiert und das Ganze auch mit einem Service verbunden, dass wir auch die Podcast-Planung von der Idee bis zur Umsetzung, bis zum Publishen, bis zum Bewerben, wenn es extern ist, auf Social Media, aber auch intern angeboten, was auch sehr gut angenommen wird. Und wir sind mittlerweile so bei um und bei 40 Podcasts, die interne und externe ansprechen. Und reine interne haben wir auch einige. Aber die größere Menge ist wirklich die, die externe anspricht.
Ja, jetzt hast du ein bisschen was schon erzählt zu eurem Namen und dem Format. Wie ist das bei dir, Oliver? Wie heißt euer Podcast und worüber sprecht ihr?
Oder also, wir haben in Anlehnung an die Show von Tim Pritloff uns auch den Namen Freak Show Geeking Out Loud als Zusatz gegeben.
Das ist gut.
Und Geeking Out Loud hat uns tatsächlich ChatGPT ausgespuckt, nachdem wir das ein bisschen befragt hatten dazu, wie wir uns denn nennen könnten. Und es passt auch ganz gut, weil wir sind so Freaks. Wir testen alles aus, wir probieren alles. Wenn es irgendein neues Format gibt, das noch keiner ausprobiert hat, dann probieren wir es. Ich nehme mal ein Mini-Beispiel. Als jetzt als Teams rauskam und alle angefangen haben, mit SharePoints zu experimentieren und synchronisieren, habe ich gesagt, ach, die Synchronisiererei ist doch ein Mist, ich will das nicht. Wenn, dann arbeite ich rein in Teams und finde raus, wo da die Grenzen sind. Und das ist so ein bisschen freakig, das zu tun, weil das hat kein anderer gemacht. Und dafür habe ich jetzt die Expertise zu sagen, ich brauche keine Synchronisation, ich kann wunderbar anders arbeiten. Und darüber, über solche Sachen sprechen wir dann in dem Podcast.
Und bei euch beiden, die Zielgruppen, sind intern alle Mitarbeitenden oder schränkt sich das ein? Und wie viele Leute hören so den Podcast ungefähr regelmäßig?
Also ich würde sagen, so intern Hörenden über die Zeit verteilt so bestimmt 500 Leute. Mhm. Und ja, die Zielgruppe, da haben wir uns gar nie Gedanken dazu gemacht. Alle, die sich für IT, die sich für Neuigkeiten interessieren rund um den IT-Arbeitsplatz, das ist so unsere Zielgruppe. Und damit alle Mitarbeiter, die einen PC vor sich stehen haben, würde ich sagen. Und künftig vielleicht sogar noch alle Mitarbeiter, die ein internes Smartphone haben. Und ich hatte ja in der Vorstellung gesagt, was hat Tanzen mit öffentlichen Podcasts zu tun? Vielleicht kann ich darauf kurz eingehen. Ich tanze selber Salsa seit 10 Jahren und die ersten 3, 4 Jahre habe ich mich so gut wie nicht getraut, eine Frau aufzufordern zum Tanzen, weil ich immer dachte, ich kann es nicht gut genug und solange ich es nicht viel besser kann, würde ich ja die Frau langweilen auf der Tanzfläche. Und so ging es mir mit Podcasts auch. Mhm. Und da muss man sich, entweder kriegt man von extern einen Arschtritt, oder man tritt sich selber und geht einfach mal all in und macht's. Und die Rückmeldungen geben einem dann noch so den entsprechenden Drive, dass man weitermacht, weil um die Metapher mit dem Tanzen wieder, mehr als eine Absage, also mehr, dass einer sagt, naja, fand ich jetzt nicht so gut, kann eigentlich nicht passieren.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Christoph, wie ist bei dir?
Ja. Also erstmal diese Unsicherheit, wie kommt man denn rüber, die kann ich gut nachvollziehen. Das war bei uns auch so, weil man hat ja auch so kein direktes Feedback, weil man ja nicht mit einem Podcast gleich eine Live-Veranstaltung macht. Und da muss man, würde ich auch sagen, einfach starten, ausprobieren, sich Lob oder die Prügel abholen oder Kritik. Und unsere Erfahrung ist, dass also, wenn Kritik kommt, die auch in der Regel sehr konstruktiv ist und Verbesserungsvorschläge und solche Sachen meistens dabei sind. Bei dem Podcast, den wir machen, der Thomas Jenewein und ich, der Education Newscast, wie gesagt, der richtet sich an intern und extern und wir können das, da wir das nicht so genau tracken können, jetzt nicht auseinanderrechnen, wie viele interne und wie viele externe wir haben. Aber unsere Download-Zahlen an sich, die liegen, ist auch interessant, es ist ganz unterschiedlich mit den Folgen und welcher Monat im Jahr gerade ist, zwischen 2.000 und 6.000 so ungefähr. Und also da ist sehr volatil. Und aber wenn wir nach intern schauen, haben wir da natürlich vorwiegend die unsere Lernorganisation, die bei SAP relativ groß ist, weil wir auch für extern produzieren, im Blick, aber auch ja, andere. Man muss dazu sagen, wir machen es vorwiegend auf Deutsch, weil damit haben wir angefangen, weil wir uns da am wohlsten gefühlt haben. Haben aber auch einen englischen Kanal, wo wir dann also ein deutlich breiteres Publikum auch erreichen können.
Sehr gut. Ja, Tausende oder auch höhere Zahl, Hunderte ist ja durchaus schon viel. In die Podcast-Bereich gibt es auch viele Leute, die mit zweistelligen Anzahlen Hörer, Hörerinnen unterwegs sind.
Ja. Was aber glaube ich, auch absolut okay ist und das Schöne am Podcasten, also weil ich kann ja immer oder ich erreiche damit auch meine Zielgruppe. Und manchmal ist die Zielgruppe, die ich erreichen will, relativ klein, vielleicht ein paar hundert Leute. Und wenn ich dann davon 50, 60 wirklich erreiche, die sich das auch anhören, dann ist so der, weil es auch so nah ist als Medium und so persönlich, dann ist die absolute, wirkliche Reichweite, die ich erzielen will, vielleicht viel größer, als wenn ich ein Newsletter an dann 5000 Leute rausschicke, aber die meisten lesen ihn gar nicht richtig.
Ja. Das ist eine Diskussion, die ich mit dem Stefan von Audi auch schon öfter hatte, weil die natürlich aus der, er sitzt in der Mitarbeiterkommunikation und macht einen Podcast, der sich prinzipiell mal an alle 90.000 richtet. Mhm. Und wenn man dann darüber spricht, dass es vielleicht halt in dem Detailthema der technischen Entwicklung jemand gibt, der sich mit irgendeinem Teilaspekt von einer Batterietechnologie oder autonomen Fahren beschäftigt, vielleicht der Podcast nur ein Potenzial hat, 40, 50 Leute im ganzen Konzern zu erreichen, nur wo er dann sagt, macht es überhaupt Sinn, dafür einen Podcast zu machen? Wo ich mir denke, das ist ähnlich wie beim Bloggen. Selbst wenn mein Blog nur 5 Leute lesen und die haben was davon und die schreiben mir vielleicht was Wertvolles in den Kommentar, ist ja für mich das schon ein riesen Mehrwert. Ne? Und ich habe gar nicht das Ziel, irgendwie tausende Leute jetzt mit meinem Nischenthema zu erreichen.
Genau.
Ich würde mal noch in den nächsten Blog übergehen. Ich habe, als die letzte Subscribe war oder vorletzte war es, mit dem Pupe Lars von der Deutschen Bahn einen Vortrag gemacht. Da stecke ich euch auch mal den Link in den Chat. Der hieß Stimme in Konzerne hacken. Und da war so der Aufsatzpunkt, dass man in Unternehmen, muss nicht unbedingt Konzerne sein, eigentlich erstmal auf eine recht Podcast-unfreundliche Umgebung trifft. Ne? Das heißt, da, wo vorhin sich so ein bisschen Martin und Jörn gebettelt haben, nämlich Podlove oder nämlich Castopod, hat man ja oft in so einem Unternehmen oder in so einem Konzern gerade erstmal theoretisch nicht die Möglichkeit, überhaupt sowas wie Castopod zu installieren oder ein WordPress zu haben oder dort Podlove drauf zu installieren. Und dieser Stimme in Konzerne hacken Vortrag, der hat so ein bisschen beleuchtet, was die Leute denn dann tun, angefangen bei irgendwelchen FTP-File-Servern, wo man einfach MP3 hochlädt oder MP3, die per E-Mail verschickt werden oder OneDrives oder OneNotes, wo MP3s angehängt werden und man nimmt dann irgendwie eine OneNote-App, um Podcasts zu hören. Vielleicht erzählt er da beide mal ein bisschen drüber, so was für Technik setzt ihr ein, vielleicht auch womit seid ihr gestartet, gab es da eine gewisse Evolution, sowohl jetzt beim Bereitstellen der Podcasts als auch, Oliver, das habe ich vorhin kurz angedeutet, ne, dieses, was im Internet ja völlig normal ist, ne, jemand abonniert einen Podcast und dann werden die automatisch runtergeladen, auch das ist ja eine gewisse Hürde im Unternehmen, weil es das eben oft nicht als Infrastruktur gibt, wie sich so der Themenkomplex bei euch darstellt.
Ja, da kann man jetzt hier wunderbar die Parallele mit dem Discord nutzen. Weil da ist ja ähnlich, erstmal muss ich den Leuten so ein bisschen erklären, wie funktioniert denn das Tool überhaupt, um jetzt hier teilzunehmen. Und genauso war es bei uns auch. Ich musste erstmal den Kolleginnen erklären, wie müssen sie sich Microsoft Stream einrichten auf ihrem Smartphone, damit sie es offline hören können, weil vom Rechner sitzen im Büro oder im Homeoffice und dann einen Podcast zu hören, eine Stunde lang, das macht kaum einer, weil da müsste man ja still sitzen.
Ja.
Der Vorteil vom Podcast, ich packe mir einen Kopfhörer rein, gehe joggen, höre da Podcast dabei oder gut, das darf man nicht auf dem Fahrrad sitzen, aber im Auto, das funktioniert überall wunderbar. Und genau das war so die Hürde. Und deswegen war für uns Microsoft Stream am Anfang das Mittel der Wahl, weil wir gesagt haben, da kann man sich wunderbar die App installieren auf Diensthandys. Es ging nur auf Diensthandys und kann dann den Podcast sehr leicht offline höre, in verschiedenen Geschwindigkeiten höre. Also fast den Komfort, den ich bei einem Podcatcher auch habe. Und ja, nach Umstellung von Stream, beziehungsweise dass nicht so viele jetzt Diensthandys haben, kam halt eben das, dass viele hergegangen sind, sich die MP3s runtergeladen haben und die dann mit ihrem privaten Smartphone zum Teil gehört haben. Das hat bei uns ganz gut funktioniert.
Umstellung auf Stream oder von Stream, meinst du, dass es quasi nicht mehr eine eigene App ist, sondern jetzt die Mediendateien in SharePoint quasi liegen?
Exakt. Das war bei uns hat uns ein bisschen fast schon das Genick gebrochen. Und zu unserem Glück, da hatte ich vorhin schon angesetzt, kam unser neuer Vorstandsvorsitzender auch mit der Idee um die Ecke, einen Podcast haben zu wollen. Und für ihn wurde halt eben dann so eine interne App, die MBW News App, die man auch auf dem Privatphone installieren darf bei uns. Und dann halt sich mit seinem internen Benutzerkonto da anmeldet. Und dann kommt man da tief rein. Und da gibt es jetzt auch eine Podcast-Ecke, wo wir auch jetzt unseren Podcast direkt unterm Vorstand, könnte man sagen, haben. Und darüber, das hat den Vorteil, ganz viele MBW-Kollegen nutzen diese App und haben damit auch schon den Zugriff, ohne jetzt groß was machen zu müssen. Hat aber den Nachteil, dass wir keine direkten Zahlen kriegen. Also deswegen kann ich nicht sagen, wie viel hören denn da drüber. Muss ich mir gleich mal in meine To-Do-Liste aufschreiben, den Kollegen mal zu fragen, ob er das sagen kann, der die verwaltet.
Und EMBW News App heißt, das ist eine App, die aber nicht offen im App Store für alle steht, sondern die sozusagen nur EMBW-Mitarbeiter auf EMBW-Endgeräten sich installieren können.
Nee, die MBW News App steht, glaube ich, public im App Store.
Okay. Und da ist irgendeine Plattform dahinter, die ihr eingekauft habt, also eine Mitarbeiter-App-Plattform.
Wir haben so eine Entwicklerabteilung, die eigene Apps entwickelt oder auch Apps für Mitarbeiter.
Ah, okay,
Nimm
ja.
mal ein praktisches Beispiel. Du willst jetzt irgendwo ein Windrad hinstellen, gehst zum Bürgermeister und sagst, wir würden da gerne ein Windrad hinstellen. Und dann fragt er, ja, wie sieht es denn aus? Und da haben die Kollegen eine App entwickelt, wo sie quasi das Windrad, was dahin soll, an die entsprechende Stelle positioniere. Und dann kannst du mit so Augmented Reality da rumlaufen und kannst dir angucken, wie würde das denn an der Stelle tatsächlich aussehen.
Und könnte ich als Externer quasi mir die auch runterladen und dann euren Podcast hören oder ist da nochmal eine Login-Schranke davor?
Da ist, glaube ich, nochmal eine Login-Schranke davor.
Ja, okay, verstehe. Christoph, wie ist es bei euch?
Ja. Ja, bei uns kommt es darauf an, was das Publikum ist, ob extern und intern oder nur intern. Wenn wir beide Fälle haben, dann haben wir uns eben eine Plattform aufgebaut, eine WordPress-Multisite-Installation mit Podlove und noch ein paar anderen Plugins, so dass wir damit sehr gut das ganze Spektrum bedienen können. Und was ja auch das Schöne ist am Podcasten, die meisten Leute wollen dann den Podcast in ihrem Lieblingspodcatcher, sei es Apple Podcast, sei es Castro, sei es was auch immer an App ist letztendlich. Und das ist natürlich immer ein großer Vorteil. Wenn es jetzt aber interne Inhalte sind. Ich denke, so streng geheime Inhalte werden sowieso nicht über einen Podcast geteilt. Aber wenn es interne Sachen sind, wir haben zum Beispiel den Fall, dass auch ein Manager mit seinem Team da im Kontakt ist und quasi per Podcast auch so regelmäßig Updates gibt, dass sie ihr Team-Meeting dann wirklich für konkrete Diskussionen und Problemlösungen anwenden können und nicht so, ich erzähle euch, was es Neues gibt. Und da haben wir intern eine Plattform, die ist basiert auf Kaltura, eigentlich eine Videoplattform, die heißt bei uns Mediashare dann. Und da gibt es auch eine mobile App. Mit der kann man auch solche Channels abonnieren und da kann man dann einfach also eine Audio-Only-Spur machen und das dann einigermaßen convenient hören, sage ich mal. Man kriegt eben immer die neuesten Folgen automatisch auf die App. Aber ein großer Nachteil ist zum Beispiel schon, ja, kommt halt von der Videoseite. Die App funktioniert jetzt nicht bei Apple CarPlay oder bei Google äquivalent im Auto. Und das Auto ist zum Beispiel ein Platz, wo sehr viel auch interne Podcasts dann vielleicht gehört werden. Und also da ist die Limitierung, dass man wieder eine eigene App, einen eigenen Kanal braucht, ein bisschen der Nachteil. Aber es ist, glaube ich, durchaus machbar und es hängt dann vom Content ab. Wenn der so interessant ist, dass man es unbedingt hören möchte, dann kann man das eben auch ganz gut damit machen.
Und so quasi, wenn jemand sozusagen YouTube als Podcast-Plattform verwendet.
Genau,
ne? Das
muss genau.
Zwar ein Videofile, aber eigentlich nur eine Tonspur drauf.
Genau.
Ja. Sehr schön. Dann würde ich vielleicht noch mal so ein bisschen in Richtung Aufwand-Nutzen gehen. Also was ich so rausgehört habe bei euch, seid ihr ja beides quasi keine Kommunikateure, Vollzeit oder Teilzeit. Also das heißt, dass ihr jetzt einen Podcast macht zu euren Themen, habt ihr euch mal entschieden. Und ein Podcast macht sich nicht von alleine. Was würdet ihr auf der einen Seite sagen, so wie aufwendig ist das? Wie viel Zeit steckt ihr da rein? Wie hoch ist die Frequenz? Wie oft veröffentlicht ihr? Wie lang sind die Podcasts? Wie viel Zeit investiert ihr in Nachbereitung? Und auf der anderen Seite auch, wie schätzt ihr so ein oder was kriegt ihr für Feedback aus der Organisation, dass sich dieser Aufwand auch lohnt, dass Leute es nutzen, damit sich es lohnt, die Zeit und den Aufwand reinzustecken?
Also, ich starte mal. Wir zeichnen unseren Podcast in einem Zug auf. Das heißt, wir schneiden nichts. Wir haben einen Jingle, den wir vorne dran und hinten dran packen. Das machen wir mit Audacity, also alles mit der Hand am Arm. Und die Vorbereitung, bevor wir aufzeichnen, ist meistens so eine halbe Stunde, wo wir dem Gast kurz erkläre, wie übergeben wir quasi so in der Sprache, wie spielen wir uns gegenseitig die Bälle zu, dass da nicht zu lange Pausen zwischendrin sind oder sowas wie, red jetzt mal du. Das machen wir meistens mit so, also wir zeichnen auf und sehen uns auch gegenseitig und zeigen uns dann mit der Hand, dass der andere dran ist. Und alles in allem würde ich sagen, der Aufwand begrenzt sich für die reine Aufzeichnung und Vorbereitung so auf 2 Stunden. Das Kompliziertere ist, dass dann das zusammenzuschreiben, über was wir gesprochen haben, Show Notes zu schreiben, weil das machen wir nicht live mit, sondern das machen wir alles dann hinterher. Das Ganze dann auf den SharePoint nochmal zu packen und dann nochmal ein bisschen schön zu machen, in Yammer zu bewerben, oder jetzt Viva Engage zu bewerben, dass die Kollegen das auch mitkriegen.
Soziales Netzwerk, ne?
Genau. Und dem Kollegen weitergeben, der es dann in die MBW News App reinnimmt. Da bin ich dann schon nochmal einen halben Tag beschäftigt.
Und das heißt dann bei wie viel, also was schätzt du so im Monat oder in der Woche, wie viel Zeit, wie viele Tage, wie viele Stunden investierst du?
Also im Monat würde ich sagen, einen Arbeitstag komplett. Und wir versuchen auch alle 4 Wochen eine Folge rauszubringen. Manchmal zeichnen wir auch innerhalb von 14 Tagen 2 auf und schieben die dann halt ein klein bisschen. Weil es dauert ja auch eine Zeit, bis der überall zur Verfügung steht und in der News-App drin ist und so.
Ja.
Also insofern passt es ganz gut. Monatlicher Abstand kriegen wir über die Ferien auch nicht immer hin, aber bisher liegen wir da ganz okay.
Und in Richtung Nutzen? Ich meine, ihr könntet ja auch zum digitalen Arbeitsplatz einfach ein Newsletter oder ein PDF rausschicken. Habt ihr da
Die
so ein
gibt es ja
bisschen?
auch, die gibt es ja auch in Hülle und
Ja.
Fülle. Aber das habe ich ja vorhin schon mal gesagt. Jeder nimmt Informationen gern über einen anderen Weg auf. Es gibt halt die Audiophilen und die sind uns total dankbar, dass sie so nebenbei aufnehmen können. Und die geben uns dann auch Feedback. Wir fordern das aber auch ein in dem Podcast selber, dass wir sagen, gebt uns doch mal Rückmeldung. Und bisher, wie gesagt, ganz viel positive Resonanz und das hilft uns auch bei der Motivation und hilft uns auch dran zu bleiben.
Christoph, ist bei euch auch von
Ja,
Nutzen?
bei uns ist es so, wir haben uns irgendwann, ich weiß immer noch nicht warum, aber die Challenge gesetzt, der Thomas und ich, wirklich jede Woche, jeden Montag um 7:30 Uhr eine neue Folge rauszubringen. Und das machen wir jetzt auch ohne Unterbrechung, glaube ich, seit 3 Jahren oder so, dass wir wirklich auch über Weihnachten und wenn wir im Urlaub sind und immer jeden Montag eine neue Folge bringen. Und wir haben den Vorteil, dass wir beide uns das aufteilen können. Der Thomas ist ja unser Haupthost und ich bin so der Co-Host. Also ich mache auch manchmal Folgen, der Thomas und ich manchmal auch zusammen. Und ich bin dann für die gesamte Post-Production, das Transkribieren und das Publishing zuständig und der Thomas für die Shownotes und dann das Bewerben auf LinkedIn zum Beispiel und Twitter. Und mein Aufwand ist kontinuierlich gestiegen so ein bisschen, weil wir haben relativ einfach angefangen, aber dann haben wir recht früh auch gesagt, ja, wir wollen aber unbedingt Kapitelmarken dazu haben, weil wir auch oft Folgen haben, die eine Stunde lang sind, dass die Zuhörenden wirklich selber entscheiden können, was wollen sie hören und was nicht. Und dann haben wir jetzt auf dieser Plattform auch eine Initiative für Accessibility gestartet und Transkripte waren da eben der erste ganz wichtige Schritt, weil jemand, der taub ist, für den sind Audio-Podcasts natürlich unerreichbar, wenn es keine kein geschriebenes Transkript zumindest gibt. Und da benutzen wir sehr viel KI-basierte, automatisierte Tools, aber so ein Copy-Editing von dem Transkript muss ich auch immer noch machen und das alleine dauert anderthalb Mal so lange ungefähr wie der Podcast selber, also für eine Stunde Podcast anderthalb Stunden Transkript bearbeiten und dann, dass wir schneiden auch. Also da, ich guckte, dass man solche Amps und zu lange Pausen, dass man das alles ein bisschen zurecht ruckelt, weil es sind ja auch Business-Podcasts. Ich bin eigentlich ein Freund von total ungeschnittenen Podcasts, aber in dem Fall holen wir solche Sachen raus, weil wir auch ja die Zeit für die Zuhörenden so effektiv wie möglich gestalten wollen. Und insgesamt pro Woche habe ich ja so, ich würde mal sagen, pro Folge 4 bis 7 Stunden Arbeit damit, je nachdem. Und je nachdem, wann der Thomas die aktuellste Folge aufnimmt, muss ich dann auch noch mal am Wochenende irgendwie mir Zeit nehmen, wenn er erst am Freitag Mittag den Podcast aufnehmen kann, zum Beispiel.
Ich habe gerade mal drüber geschaut. Also die letzte Folge hatte jetzt 20 Minuten, die war live von der Zukunft Personal, aber sonst habt ihr ja auch immer eher so 40 Minuten aufwärts bis eine Stunde. Also
Genau,
was du sagst,
genau.
mit Nacharbeitungszeit kommt es auf jeden Fall hin, dass da ein halber Tag wahrscheinlich nicht reicht.
Ja.
Ja. Wie ist es bei euch? Also, wenn ihr sagt, ihr sprecht über Education-Weiterbildungsthemen, SAP ist ja ein Softwareanbieter. Also, wie ist bei euch so dieses Aufwand-Nutzen? Warum lohnt sich es für euch, den Aufwand in so einen Podcast reinzustecken?
Also der lohnt sich auf jeden Fall, weil nicht, weil der Thomas und ich da so schlaue Sachen reden, sondern unsere Gäste und Gästinnen, weil wir dadurch unheimlich viel aktuelle ja, Strömungen, Ideen, Ansätze recht kompakt aufbereiten und weiter verbreiten können. Das ist einerseits in dieser ganzen Learning-Community natürlich ganz gut, aber auch eben intern bei allen, die sich mehr oder weniger intensiv mit dem Thema Lernen auseinandersetzen und da eben auch neue Ansätze, zum Beispiel beim Thema Lernen, wenn man jetzt mal von so einem, wenn man nicht nur klassisches Web-based Training produzieren will, sondern auch andere Ansätze finden will, sehr interessant. Und wir haben ja auch zu unserem Bereich gehört auch eben die gesamte interne Lernabteilung dazu, die auch sehr, ja, sehr rührig ist. Der Gerd Stumm, den kennen hier wahrscheinlich auch einige, der ist ja auch sehr, sehr an Innovationen interessiert und selber auch deshalb immer ein sehr guter Gast im Podcast, so dass man da auch wieder, ja, aus dem eigenen Pool an Learning Professionals eben auch wieder diese Wissensverbreitung und Innovationen vorstellen und solche Sachen sehr schön machen kann. Beim Management muss man sagen, vielleicht das noch, vom Management wird man, habe ich so den Eindruck, nach wie vor so ein bisschen in die Ecke gestellt. Ja, ist jetzt nicht so wichtig, ist nice. Andere sagen, ach, das bringt doch überhaupt nichts, nur reden. Also nee, das ist totaler Quatsch. Also man hat tatsächlich immer noch, ich sag mal, sehr viele Fragezeichen oder manchmal sogar wirklich so Ablehnung dem Format gegenüber. Das ist, fand ich, ganz interessant.
Ja. Ja, da ist es überhaupt noch kein Mainstream, finde ich. Ich habe ein Beispiel, was mich recht überrascht hat, das war bei einem Kunden ein Leiter von einem Vertriebsbereich mit so 1000 Leuten in Deutschland, und der hat lange so alle Quartal mal diesen State of the Union, also wo stehen wir, was haben wir erreicht, wo wollen wir hin, was macht der Wettbewerb, so klassisch als E-Mail mit einem PDF dran verschickt. Und dessen Assistentin war Podcast-Fan und hat ihn dann irgendwann mal dazu motiviert, dieses quartalsweise Update als Podcast zu machen, ganz hands-on mit einem MP3 an der E-Mail dran. Und der ist total zu einem Fan geworden, obwohl er erst auch total skeptisch war, weil er sofort Rückmeldung bekommen hat. Das ist ja viel nahbarer, ne? Wir haben dich am Ohr, wir hören dich, wir hören, wie du das betonst, was dir wichtig ist, wir hören Nuancen raus, ne? Aber das ist, glaube ich, was, wo so ähnlich wie du jetzt auch sagst, ne, im Management erstmal nicht gesehen wird, warum vielleicht der Audiokanal interessant sein kann und nicht nur PowerPoints verteilen oder PDFs verteilen.
Genau, ja.
Ja, was bei uns vielleicht auch noch so ein Punkt ist, der viele Zuhörende erfreut: Wir holen uns ja auch ganz oft interne Kollegen, die eigentlich eher so, ich bleibe mal in der IT, denke, so diese, ich sitze im Keller mit der Pizza und habe mit der Außenwelt eigentlich, außer ich mache irgendwelche Tickets oder so, nichts zu tun. Also ganz übertrieben dargestellt. Und auch solche Leute haben wir im Podcast. Und wenn wir den aufzeichnen, dann sitzen wir da ja nur zu dritt. Das heißt, es ist ein Gespräch zu dritt. Und wir stellen dem Fragen zu seinem Spezialgebiet, wo der sich total inhaltlich sehr gut auskennt. Und das ist für den super entspannt. Und er wundert sich selber hinterher, dass das so leicht aufzuzeichnen war. Ich glaube, wenn wir das stärker in so eine, hier ist dein Text, liest das vor, da wird sich keiner melden bei uns. Und das ist auch das Feedback, was wir kriegen. Hey, das war total lustig, das hat richtig Spaß gemacht, ich komme gern wieder, geil.
Und die Leute vergessen auch, finde ich, viel schneller das Equipment im Vergleich zu, man macht zum Beispiel Video, ne? Also ich finde auch, Video ist eine viel höhere Barriere. Und viele haben auch das Headset schnell vergessen. Also ich merke am Anfang, wenn jemand das erste Mal dann so ein Headset aufhat, sich selber hört, ist komisch, aber auch das ist relativ schnell vergessen. Ne? Also da finde ich Audio einfacher zu produzieren, als wenn man jetzt sagen würde, ne, so dem TikTok-Trend folgend oder so, man macht Videos fürs Intranet. Ich weiß nicht, ob das auch eure Erfahrung ist.
Ja, absolut. Also da geht es mir, bei Videos aufzeichnen geht es mir exakt genauso. Ich hatte gestern so ein Beispiel, wir haben ein Webinar gegeben, wollten es aufzeichnen und ich habe vergessen, auf Aufzeichnen zu drücken. Ist mir mittendrin eingefallen, dann habe ich drauf gedrückt und habe zu meinem Kollegen gesagt, komm, lass uns die ersten 10 Minuten einfach im Nachgang aufzeichnen und ich schneide es dann zusammen. Die 50 Minuten, wo ich es aufgezeichnet habe, wo wir live waren mit 60 Zuhörern und Zuschauern. Das ging total rund. Und die 10 Minuten, die man nachholen musste, das war furchtbar eckig und
Ja.
gezwungen, weil ich musste mich an meinen Text erinnern, was habe ich denn vorhin gesagt und
Ja,
was war
ja.
da alles drin. Das war
Ja.
furchtbar.
Ich merke, die Zeit fliegt. Ich hätte auch noch viele Fragen an euch zu stellen, aber vielleicht hat er von den anderen in der Session auch noch jemand eine Frage an euch. Also wenn ihr wollt, wenn ihr Themen habt, Olli und Christoph was fragen wollt, entmutet euch gern oder schreibt in den Chat. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit in der Session.
Mich würde mal interessieren, falls keine Frage kommt, wer von euch macht denn interne Podcasts oder hat es vor?
Kann vielleicht kurz dazu berichten, weil du ja vorhin gefragt hast, wie war das mit dieser Gruppe, die aus dem LernOS Circle-Kontext sich mit internem Podcasting beschäftigt hatten. Ich hatte eigentlich vor, da war ja der Marcel von Conti dabei, der Leonid von VW und der Florian von Siemens. Und wir hatten uns damit beschäftigt, wie man jetzt eben professionell, am Beispiel war der Forschergeist, sowas wie Forschergeist auf dem SharePoint Communication Site abbilden kann und wieder auch App- und Abo-Infrastruktur aussieht. Und jetzt hatte ich die dreimal angefunkt, ob nicht einer davon mal seinen Erfahrungsbericht zeigen will. Ne, und irgendwie zwei haben rückgemeldet und beide waren in dem Bereich nicht mehr aktiv. Also das fand ich so schade, dass man da so einen Anlauf hatte und sich viel überlegt hat. Und das aber vielleicht so ähnlich, wie du das erzählt hast, ne? So wie wird es im Management wahrgenommen? Ist die Podcast-Umgebung freundlich in so einer Organisation oder nicht? Also es sind sozusagen auf der Strecke geblieben. Aber klar, deswegen wäre es spannend, falls jetzt jemand hier im Raum Erfahrungen hat, das zu hören und auch Tipps zu hören, wie man sowas startet, wie man sowas so Guerilla-Marketing-mäßig oder Growth-Hacking-mäßig auch positioniert in einer nicht so podcast-affinen Umgebung.
Ja, ich bin der Hans, hallo. Ich bin ja nun ein externer Berater und da hat man natürlich noch einen viel schwierigeren Zugang bei Kunden, um zu sagen, hey, mach doch mal sowas. Und deswegen versuche ich so ein bisschen in dieses Thema Asynchronität, also das nennt man dann vielleicht gar nicht Podcast, sondern dass man irgendwelche Aufnahmen macht, die man dann in Workshops im Sinne von Flip Classroom und sowas einbringt, ja, um so ein bisschen überhaupt das Thema Audio reinzubringen. Aber das Problem ist einfach, dass wo die Kultur nicht da ist, dass die Leute sich nicht die Zeit nehmen, ja, um sowas zu machen. Und das liegt dann vielleicht auch an dem, was ihr gerade eben besprochen habt, dass man sagt, naja, Audio, das ist vielleicht nicht so wichtig oder das ist nicht so konzentriert oder man kommt da nicht so richtig mit. Also, das so aus einer Außenperspektive von jemandem, der nicht mal ein Interner ist.
Aber da finde ich spannend, vielleicht auch die Zielgruppe sich fürs Anfangen zu überlegen, wenn oder also wenn man die Möglichkeit hat und da ein bisschen zum Beispiel sowas wie Vertrieb, Sales, die sowieso auch häufig unterwegs sind und viel Zeit zwischendurch mit Reisen verbringen, die dann auch die Möglichkeit haben, da vielleicht einen schnelleren Zugang zu bekommen.
Ja, ich poste mal den Chat. Es gibt eine Fallstudie von Opel, die fand ich mal ganz spannend. Podcasts in der Vertriebsschulung. Da war so im Wesentlichen dargelegt, dass halt viele Leute, die im Vertrieb unterwegs sind, halt sehr viel Zeit unterwegs verbringen, im Auto, im Flieger, wo auch immer. Und da eben man nichts lesen kann und auch keine Videos anschauen sollte, um keinen Unfall zu machen. Und die dann eben Podcasts verwendet haben, um dieses Wissen zu vermitteln. Das ist allerdings schon von 2009, glaube ich. Also keine Ahnung, ob es die
Ja.
noch gibt.
Aber
Aber
Sales-Leute und Vertriebler, da sind ja auch oft viele dabei, die auch ganz gut reden können und auch gerne sich über Sprache mitteilen, weil sie eben auch, weil es ein Teil des Jobs ist, auch viel mit Kunden zu kommunizieren. Und von daher ist das eigentlich ganz, ganz spannend.
umgekehrt sind vielleicht die internen Kennzahlen wissensteilungsfeindlich, ne? Wenn ich jetzt Vertriebler bin, der sehr erfolgreich ist und in seinem Podcast erklärt, wie man gut Vertrieb macht und mein Bonus hängt davon ab, wie ich mich geschlagen habe im Jahr im Vergleich zu den anderen Vertrieblern, kann ich vielleicht zwar gut reden und mein Wissen vermitteln, aber bin nicht motiviert, das mit den anderen zu teilen. Ne? Also so dieses Incentive, warum tue ich das, könnte da spannend sein.
Ja, unbedingt, ja. Ja, und das sowieso, dieses Incentive, Wissen zu teilen, Erfahrungen zu teilen, wenn man dem noch mehr Gewicht gibt in einem Unternehmen, in der Organisation, dann kann man da, glaube ich, schon sehr viel mehr Erfolg haben, weil das ist ja auch was man immer wieder hört, die Bereitschaft, Wissen zu teilen mit anderen, die ist eigentlich ja immer da. Also wenn ich irgendjemanden bei uns im Team, in der Organisation was frage, dann stoße ich eigentlich nie auf Ablehnung, sondern ganz im Gegenteil, die Leute sind wirklich immer eigentlich sehr darauf aus, ihr Wissen zu teilen.
Ja, das ist ein sehr schönes Abschlussstatement, weil wir in der Session auch jetzt schon am Ende angelangt werden. Ich danke euch beiden ganz herzlich, dass ihr so offen euer Wissen heute geteilt habt. Danke allen, die dabei waren in der Session. Wir gehen jetzt ein bisschen längere Pause. Bis 13 Uhr geht die nächste Sessionrunde los. Nutzt gern den Dachgarten für Austausch. Ich werde dann auch jetzt mich nach draußen begeben und dann dort sein. Vielen Dank fürs Teilnehmen und bis in der nächsten Session. Viel Spaß. Ciao.
Bis dann. Danke. Tschüss.